Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny unterstützt Führungskräfte dabei, wirksam und gesund zu führen. Mit seiner Erfahrung als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und systemischer Personal- und Business-Coach begleitet er dich auf dem Weg zu mehr Erfolg und Zufriedenheit. Tauche ein in wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung.
Wenn du in ein frei lebendes Wolfsrudel, wenn du da von außen drauf schaust, von außen, du erkennst nicht, wer ist der Leader. Und nachdem er die Pause gemacht hat, dann kümmert er sich um die Beute. Das heißt, bei einem Geparden gehört höchste Leistung und höchste Pause zum Leistungssystem des Geparden.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema: Warum ist die Natur das erfolgreichste Unternehmen der Welt? Dazu habe ich erneut Gudrun Happig eingeladen. Ich hatte Gudrun schon zu Gast zur Folge 70: Was sind die Herausforderungen im Führungsalltag? Und Folge 117: Wie werde und bleibe ich erfolgreich im Top-Management? Zur Person: Gudrun Happig ist eine mehrfach ausgezeichnete und zertifizierte Führungskräftecoach, Diplombiologin, Unternehmerin, Buchautorin, Bloggerin und Podcasterin. Als Executive Business Coach, Mentorin und Sparringspartnerin unterstützt sie seit 1998 Leistungsträger in Wirtschaftsunternehmen, vom Geschäftsführer über C-Level und Vorstand bis zur Führungskraft. Ihr Grundsatz: Ich vermittle nichts, was ich nicht selbst erlebt habe. Heute möchte ich über ihr neues Buch Nature Inc. sprechen. Wie führt die Natur? Was haben Schmetterlinge und Quereinsteigerinnen gemeinsam? Was machen Raben besser als manche Unternehmen? Und wie hat es der Mammutbaum über tausende Jahre geschafft, existenzielle Krisen zu meistern? Die Biologin und Management-Expertin Gudrun Happig stellt ihren zukunftsweisenden Ansatz vor, der die Natur als Erfolgsmodell nutzt. Während Management-Theorien angesichts heutiger komplexer Anforderungen an ihre Grenzen stoßen, zeigt Gudrun Happig anhand Vorbildern aus der Natur, dass Anpassungsfähigkeit, Fehlertoleranz und Flexibilität der Schlüssel zum Überleben sind. In ihrem Buch liefert sie ein prozessorientiertes Wirtschaftskonzept, das ManagerInnen in 13 Schritten zur Lösung fast aller Probleme führt. Wie vom Samenkommen zum Wald, clever wachsen zur rechten Zeit, Lernen von Geparden, Leistung steigern ohne auszubrennen, Zukunftsforschung mal praktisch, der Schlammspringer-Effekt. Und nun freue ich mich sehr, Sie hier herzlich begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, liebe Gudrun.
Oh, herzlich willkommen. Danke für das Intro. Ich bin ja total gespannt, was wir da rauskriegen.
Hallo, liebe Gudrun. Wir haben im Vorgespräch, habe ich ja schon ein bisschen dein Buch bewundert, weil es allein schon optisch ein echter Hingucker ist. Und alle wissen ja, dass ich mich mit dem Thema Visualisierung sehr stark auseinandersetze. Und von daher hat mich das Cover total gefreut. Wie gefällt es dir denn eigentlich?
Ich finde es den Hammer. Also ich habe mich so ein bisschen schockverliebt in dieses Cover. Und das, was ich auch richtig klasse fand, ich habe ja, außer dass ich mein Manuskript abgegeben habe an den Verlag, ich habe kein Briefing und gar nichts. Und dann haben sich die Grafiker da ausgetobt und haben dieses Wunderwerk gebastelt. Und auch die Leute vom Campus Verlag sagen, es ist eins der besten Cover geworden, das sie je entwickelt haben.
Ja, total spannend. Bevor wir auf das Buch eingehen, wärst du noch mal so lieb, für die, die die anderen Folgen noch nicht gehört haben, die ich natürlich noch mal wärmstens ans Herz lege, wärst du so lieb und würdest dich noch mal mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch geworden bist, der du heute bist?
Ups, wie viele Stunden habe ich Zeit?
Du hast den Folgetermin um eins. Wir haben ein paar Stunden Zeit. Just go for it.
Also, ich sage ja immer, Leben muss man das Leben vorwärts betrachten, reflektieren oder verstehen kann man das Leben rückwärts. Also, du hast es in der Anmoderation schon gesagt, seit 98 bin ich selbstständig als Executive Coach, mache überwiegend 1:1 für Führungskräfte, Geschäftsführer, Vorstände und so weiter. Aber ich bin nicht als Coach auf die Welt gekommen, sondern ich fange mal vorne an. Als Kind eines Familienunternehmens, und zwar eines landwirtschaftlichen Familienunternehmens, bin ich natürlich extrem geprägt worden. Ja, wie schaffen wir das eigentlich, gemeinsam ein Unternehmen nach vorne zu bringen? Und da es ein landwirtschaftliches Unternehmen war, war das natürlich morgens auch immer als allererstes der Blick draußen, nach draußen in den Himmel gucken, wie ist das Wetter heute, und entsprechend wurden alle Pläne angepasst und auch Urlaubspläne oder Freizeitpläne wurden immer hinten dran gestellt. Das heißt, da habe ich schon extrem gelernt, unser Ziel, erfolgreich zu sein, stellen wir einem noch höheren Ziel, also wie schaffen wir es im Einklang mit der Natur zu agieren, dem stellen wir das unter. Und irgendwie, wenn wir nach getaner Arbeit den Pflaumenkuchen zusammengespeist haben und vertilgt haben, das fand ich schon klasse. Also sich auch belohnen für etwas Gemeinsames. So, nun bin ich nicht nur Kind aus einem landwirtschaftlichen Unternehmen, sondern komme auch noch gebürtig aus einem Dorf. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich mal bis ans Ende der Welt laufen wollte. Und das war der Graben. Ne? Also ich kannte keine Flugzeuge, keine Technik, aber ich wusste sehr wohl im Einklang wieder mit der Natur, da hört die Welt auf oder sie geht halt weiter. Und irgendwie schon von Kindesbeinen an hatte ich so immer so diese Idee, oh, wie funktioniert das eigentlich? Wie läuft das Leben? Und was lag da näher? Biologie, sprich Lehre des Lebens zu studieren. Parallel habe ich noch Leistungssport gemacht, als ich wusste, was das bedeutet, Hochleistung zu bringen. So, und dann habe ich mich auch im Studium mit komplexen biologischen Systemen beschäftigt, damals Umweltsanierung. Und mein erster Job, die Mauer ging auf und ich wollte unbedingt nach Berlin. Warum Berlin? Weil ich dachte, boah, das ist so eine Veränderung, die da auf Menschen zukommt. Und wenn ich feststellen möchte oder beobachten möchte, wie Menschen mit Veränderung umgehen, dann muss ich genau jetzt nach Berlin. Genau zu dem Zeitpunkt, als ich mit dem Studium zu Ende war, war natürlich, dass eigentlich Biologen Pharmavertreter wurden. Und ich habe aber in meinen Kollegen gesagt, ich gehe nach Berlin und zwar in der Umweltbranche. Und die haben alle gesagt, ja, hast ja irgendwie einen Lattenschuss. Und dann habe ich gesagt, ja, ist alles nur eine Frage der Vorbereitung. Also habe ich ein Jahr vorher schon begonnen, mich nach Stellen umzuschauen. Und bin dort auch fündig geworden, hatte sofort zwei Angebote. Und die wollten mich aber als Führungskraft haben. Und ich habe meinen damaligen Chef noch gewarnt. Ich habe gesagt, ich habe von dem, was ich inhaltlich gemacht habe, sprich Umweltmikrobiologie, habe ich ein bisschen Ahnung, aber vom Menschen keinen Plan. Oh, da kriegen Sie schon hin. So. Und dann stand ich da mit meinem Malheur und dachte, wie läuft das eigentlich mit Führung? Und da ich eine gute Führungskraft werden wollte, habe ich damals Seminare besucht, wie andere Leute ins Kino gegangen sind. Ne? Ein Seminar nach dem anderen. Ja, kriegte relativ schnell mit, dass es nur um das Fachliche nicht ging. Dann lernte ich kennen, das fachlich, also fachlich führen und das Koppeln mit der Persönlichkeit. Das funktioniert schon viel besser. Und ein paar Jahre, also offiziell ging das alles ganz gut, aber ich war innerlich ziemlich unzufrieden. Und weil das war alles, was ich erlebte, war so sehr autoritär, so von oben nach unten. Ich meine, wir waren Mitte der 90er. Das Ego-Denken wurde schon sehr spazieren gefahren. Und ich habe gedacht, oh, das muss doch auch anders gehen. Und ich war damals auf der Suche nach einem glaubwürdigen Vorbild. Vorbild, daran hatte ich den Anspruch, das musste die Situation, die ich selber habe, musste die auch schon mehrfach positiv gelöst und gemeistert haben. Also musste irgendwas Lebendes sein. Und ich überlegte und überlegte, gleichzeitig waren mir viele Management-Theorien zu theoretisch und ich kriege das auch so nicht angewandt. So lange Rede, kurzer Sinn, da fiel mir ein, Moment mal, du bist doch Biologin und du hast dich doch in deinem Studium mit komplexen biologischen Systemen beschäftigt, wie die ticken, wie die funktionieren. Und ist nicht ein Unternehmen, was aus Menschen besteht, ist das nicht auch ein komplexes, lebendes System? Das war erstmal eine Hypothese. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn das stimmen sollte, könnte ich dann nicht Prinzipien oder Ideen, wie die Natur mit Themen umgeht, könnte ich die Prinzipien nicht auch übertragen auf meinen Führungsalltag? Das war die Theorie. Ein bisschen bestärkt dadurch, aus der Bionik kannte man das schon, dass quasi nahezu alle technischen Innovationen sind Anleihen aus der Natur, aber das auf Wirtschaft und Organisation zu übertragen, war komplett neu. Naja, und da, weil ich mich natürlich nicht gleich zum Gespött meiner Kollegen und Chefs machen wollte, habe ich erstmal geschwiegen und habe es ausprobiert. Und siehe da, also ich machte relativ schnell die Erfahrung, also mir machte Führung wieder Spaß, meinen Mitarbeitern machte Spaß, die Ergebnisse waren besser. Also ich habe definitiv nur positive Erfahrungen und Rückmeldungen gemacht und habe dann gesagt, also ich glaube, das funktioniert. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin dann die Karriereleiter ziemlich hochgeschossen, war mit knapp 30 als Mitglied der Geschäftsleitung für ungefähr 1000 Leute im Raum Dach verantwortlich und stand dann eigentlich so vor der Frage, ja, was ist so der nächste Karriereschritt? Also aus meiner Sicht mehr vom Gleichen, also mehr Verantwortung, größeres Unternehmen, mehr Mitarbeiter. Oder, und ich hatte ja so meine Erfahrung gemacht, wie ich eben anders geführt habe, auch an der Spitze geführt habe und dachte eher, dass das eher so meine Themen und Herausforderungen gewesen wären. Und dann zu dem Zeitpunkt sind aber viele auf mich zugekommen und haben gesagt, sag mal, wenn du da oben an der Spitze bist, da kannst du doch nicht mehr du selbst sein, da musst du dich doch verbiegen. Da dachte ich, nö. Muss man nicht. Naja, aber wenn du da oben an der Spitze bist, dann musst du doch lügen. Ich sagte so, nee, muss man nicht. Also ich kriegte mit, dass, ja, und das Menschliche, wenn man da oben an der Spitze ist, dann ist man ja nur noch so eine professionelle Marionette, aber das Menschliche bleibt auf der Strecke. Und ich wieder, nee, muss man nicht. Also ich machte die Erfahrung, dass die gleichen Themen, die ich hatte, haben scheinbar viele andere, die ich echt mochte, hatten die auch. So, und dann habe ich einfach ein paar, was heißt einfach, ich habe ein paar Impulse, die ich in meinem Führungsalltag, die da ganz gut funktioniert haben, habe sie dem Umfeld weitergegeben. Und habe dann so gedacht, naja, ob das funktioniert, weil ich war ja mittlerweile relativ erfolgreich in meinem Unternehmen. Und eins ist auch klar, wenn man ziemlich erfolgreich ist, kann man ja auch relativ viel erzählen und man hat Follower. Aber ob das auch bei anderen funktioniert, wusste ich nicht. Und dann kamen die zurück und sagten dann, ey, das funktioniert ja. Das ist ja super. Und ich kann jetzt mehr gestalten und ich kann jetzt mehr bewegen. Und dann dachte ich, also aus meinen, dann war eigentlich die Idee, statt jetzt meinen eigenen Karriereweg zu gehen, höher, schneller, weiter, dachte ich dann, eigentlich will ich ja die Führungswelt verbessern, nachhaltig verbessern in Wirtschaftsunternehmen und habe dann gedacht, naja, dann ist eigentlich die logische Konsequenz, ich mache mich selbstständig als Führungskräftecoach und unterstütze Leistungsträger oder Schlüsselpersonen in Wirtschaftsunternehmen, die mehr oder weniger was bewegen wollen und an der Spitze stehen, ihren Job besser zu meistern. So, das war 98. Das ist jetzt fast 30 Jahre her. Ich mache immer noch das Gleiche, immer mit dem gleichen Ansatz. Und das ist vielleicht, für mich war das ja gar nichts Besonderes mehr, weil ich ja seit quasi von Beginn an immer, also sehr schnell die Natur als Vorbild hatte. Und irgendwann, Anfang der 2000er, sprach mich ein Kunde an und sagte, wissen Sie was, Frau Habich, wissen Sie, dass die ganz anders arbeiten als die anderen Berater? Ich so, nö, für mich ist das normal. Ja, Sie nehmen ja immer die Natur als Ansatz und so weiter. Das müssen Sie labeln. Sie müssen da was Marketingmäßiges draus machen. Und ich so, ach so? Also ziemlich naiv damals. Und dann dachte ich, naja, wenn der meint, dass das so was Besonderes ist, dann bin ich halt zum Patentamt gegangen, habe das patentieren lassen. Und ich glaube, 2006 ist die Marke Biosystemic geschützt worden. Und das ist jetzt auch schon wieder 20 Jahre her. Also ich mache eigentlich seit knapp 30 Jahren nichts anders.
Ja, und das ist ja tatsächlich total spannend, wenn wir jetzt gerade aus der systemischen Perspektive gucken. Also meine ersten Assoziationen wären jetzt so Maturana und Varela mit Autopoese, wie sich Sachen selbst stabilisieren. Und dein erstes Kapitel beginnt ja gleich damit, dass die Natur eigentlich das erfolgreichste Unternehmen der Welt ist. So, jetzt werden, ich könnte mir vorstellen, dass so ein paar ökologisch Interessierte oder Begeisterte sagen, wie kann man denn Unternehmen mit Natur gleichsetzen? Das ist doch gar nicht vergleichbar. Wo würdest du sagen, es gibt da die Schnittmengen und wieso ist es vergleichbar?
Naja, ich würde sagen, es sind beides lebende Systeme. Und im Grunde auf der Brücke Natur und Unternehmen, das sind aus meiner Sicht erstmal beides abstrakte Überbegriffe. Ne? Ein Überbegriff über einem, ich sag mal, einem System. Und die Natur, die existiert seit 3,8 Milliarden Jahren. Das älteste Unternehmen, zumindest das, was ich gefunden habe, gibt es seit 1445 Jahren. Das ist ein japanisches Unternehmen. Also das heißt, auch da ist die Natur als Überbegriff, hat viel, viel mehr Erfahrung. Gleichzeitig ist es in der Natur in der Regel so, wenn die etwas machen, was, da geht es gleich, wenn es nicht funktioniert, um Leben und Tod. So brutal ist es in vielen Unternehmen nicht. Da gibt es vielleicht noch einen Schutzschirm oder eine Bundesregierung oder irgendwas. Also das heißt, für mich war die Natur viel näher am tatsächlichen Leben. Ich habe keine Sprache gefunden, in der die miteinander reden, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Natur nie ein Buch über Krisenmanagement gelesen hat oder auf einem Visionsworkshop war. Es muss also irgendwie anders entstanden sein. Wovor ich grundsätzlich warne, wer versucht, die Natur eins zu eins zu kopieren oder zu sagen, ja, aber das Gegenbeispiel 1, 2, 3, 4, 5 macht das so und so und die Natur. Da warne ich vor, die Natur ist keine Copy-Paste-Vorlage, überhaupt nicht. Dann geht's schief, dann wäre es auch zu dünn gegriffen, sondern es geht eher darum, sich, oder zumindest so gehe ich damit um, wenn ich ein Problem habe in meinem Führungsalltag, dann recherchiere ich erstmal und versuche in der Natur ein Beispiel zu finden, die aus meiner Sicht vor ähnlichen Herausforderungen standen. Und dann versuche ich, das möglichst wertneutral zu beobachten, also zu beobachten und wertneutral zu beschreiben und dann, wie so ein Wissenschaftler eben ist, ich baue eine Hypothese auf. Es geht in der Natur nie um Wahrheit. Ich baue eine Hypothese auf und versuche, dahinterliegende Prinzipien zu erkennen. Keine Tools, Prinzipien. Ne? Und diese Prinzipien, die kann ich dann auf meine Situation übertragen. Ich glaube, ich bin jetzt, habe nicht mehr deine Frage beantwortet zum Schluss. Vielleicht leitest du nochmal zurück, was ich vergessen habe.
Nö, wir sind hier im Flow, alles gut. Ich bin auch schon zum nächsten, weil du hast mir ja gleich schon den nächsten Impetus gegeben. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade wieder eine Einladung selber als Berater auf ein Strategieseminar mit anderen Beratern. Dann, wie geht's weiter? Und ich habe in deinem Buch so eine schöne Zielhierarchie gefunden, die es in der Natur gibt. Und vielleicht kann man die auch so schön auf Unternehmen dann übertragen. Kannst du ja ausführen. Das heißt, du hast einmal als ersten Punkt Überleben, das zweite ist Wachsen und das dritte ist Vermehren. Was können wir als Unternehmenssteuerer, Führungskräfte, Geschäftsführer daraus lernen aus dieser Zielhierarchie
und übertragen? Also das, was ich immer wieder festgestellt habe bei mir und auch bei meinen Klienten, wenn irgendwas nicht gut läuft, schief geht. Also nehmen wir mal an, wir haben ein Projekt, das ist ja super, super, super geplant in der Regel und dann kommt die Realität und dann läuft es nicht so, wie man das sich wünscht. Das ist, glaube ich, in 99,9% Realität im Alltag. Was passiert dann im normalen Business? Meistens wird geguckt, wo ist die Ursache? Wer hat Schuld? Was ist eigentlich das Problem? Das heißt, alle gucken dauernd aufs Problem, aufs Problem, aufs Problem. Was macht das arme Problem? Das kennst du aus dem systemischen Ansatz. Alles, worauf ich mich fokussiere, wird größer. Das Problem wird größer und größer und größer. Und es läuft immer mehr Wasser den Rhein runter und noch mehr Wasser und noch mehr Wasser und noch mehr Wasser. Man kommt nicht ins Handeln, ins produktive Handeln. Und das sehe ich als Riesenproblem. In der Natur ist es so, dass wenn, die plant auch perfekt, keine Frage, aber wenn was schief läuft, ist die erste Frage genau die Hierarchie, Zielhierarchie. Was ist jetzt, 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 jetzt im Moment das höchste Ziel? Ist es jetzt Überleben? Ist es jetzt Wachsen? Oder ist es jetzt Vermehren? Und ich habe bei meinen Klienten festgestellt, meistens ist dann die Frage, also wenn die Kacke am Dampfen ist, dann ist jetzt, jetzt, jetzt mein höchstes Ziel Überleben. Ich sage, okay, wenn jetzt, jetzt, jetzt das höchste Ziel ist, ich bin manchmal so gemein, dass ich sage, weil dann kommt, ja, ich möchte überleben und ich möchte meine Mitarbeiter mitnehmen und ich möchte auch für Work-Life-Balance sorgen und so. Ich sage, das sind jetzt drei Ziele. Fokus, reduziere mal, was ist jetzt im Moment in dieser Situation das höchste Ziel, ein Satz mit maximal 7 Wörtern. Das ist schwer. Für die meisten Leute ist es extrem schwer. Deswegen bleiben wir schnell oft beim Dings, was ist jetzt das höchste Ziel, Überleben. So, und was passiert dann? Automatisch wird der Blick nach vorne gelenkt. In Richtung Lösung, in Richtung Tun. Und auch hier wieder systemischer Grundansatz. Alles, worauf ich mich fokussiere, wird größer. Wenn ich jetzt halt sage, oh, was ist eine Lösung, dann gucke ich nach vorne. Und selbst wenn mir 3 Minuten lang nichts einfällt, dann fängt was an, dass ich wieder handlungsfähig werde. Dazu gibt es einen, das wäre wahrscheinlich deine nächste Frage, wie bin ich denn darauf gekommen? Im Studium hatten wir das Blutgerinnungssystem, kennt jeder. Ne? Wenn wir mal, keine Ahnung, einen schönen Salat geschnitten haben oder Gemüse geschnippelt haben, und dann, also wie oft hast du es schon in deinem Leben erlebt, Dani, einmal nicht aufgepasst, tschung, blutet's.
Schön, ein paar Mal vorgekommen in meinem Leben, würde ich behaupten.
Genau, ich habe die Pflasterbox in der Küche immer dabei. Ne? Wir sind Säugetiere. Und das heißt, für den normalen Säuger ist das ein Riesenproblem. Es ist ein Fehler, der passiert ist. Und wenn da jetzt keine Lösung gefunden wird, innerhalb kürzester Zeit, verbluten wir. Es ist so. Und in der Natur ist es so, die plant auch perfekt, aber die sagt, es kann immer wieder sein, dass irgendwas schief läuft und aus dessen ist das Blutgerinnungssystem entstanden. Und beim Blutgerinnungssystem, da habe ich im Studium wirklich Bauklötze gestaunt, wenn ein Fehler passiert ist, also sprich eine Wunde entsteht, dann ist baut das Blutgerinnungssystem ein Sicherheitssystem auf, was so perfekt ist. Es müssen 18 Schritte negativ durchlaufen werden, damit du eine Chance hast zu verbluten. Im Klartext, die Natur geht davon aus, es können Fehler passieren. Wenn ein Fehler passiert, ist die erste Frage, was ist jetzt das höchste Ziel? Und dann wird dieses höchste Ziel abgesichert. Und dann wird nicht mehr diskutiert, wer hat jetzt den Hut auf oder wer hat hier das zu scharfe Messer reingelegt. Das passiert erst alles, nachdem die Wunde zum Stoppen gekommen ist. Und das, ich nenne das auch das Notfallprinzip, was ich eben über das Blutgerinnungssystem gelernt habe. Und das fand ich faszinierend, weil wir so in unserem klassischen Alltag genau andersrum vorgehen. Macht Sinn?
Ja, macht Sinn, super. mir gehen da 1000 Sachen durch den Kopf, wie man das übertragen kann. Ich denke jetzt, habe jetzt gerade an SAP gedacht. Ich habe heute früh einen Artikel von Andreas weggelesen bei T3N, dass SAP gerade so sukzessive einen Aderlass macht, nenne ich es mal. Das heißt, die kündigen jetzt so peu à peu Mitarbeiter, damit sie nicht so große Mengen an Menschen, große Anzahl an Mitarbeitern kündigen müssen, sondern machen sie so peu à peu, so ein Aderlass. Jetzt habe ich gerade überlegt, inwiefern man diese Managemententscheidung von Christian Klein übertragen kann, zum Beispiel auf die Natur. Was würde die Natur machen, wenn sie merkt, okay, wir haben zu viele Leute im Rudel oder ich weiß nicht, und wir können nicht überleben in der Größe, weil wir gerade viele Herausforderungen haben. Und wenn ich jetzt versuche, einen Handlungskompass abzuleiten, das klingt dann auch ein bisschen nach Darwinismus. Und deswegen will ich mir überlegen, wie würden wir das jetzt übersetzen?
Also, so von wegen schlanker werden, effizienter werden und alles, was nicht nötig ist, abzubauen. Da habe ich in der Natur die Wurzelraumanlage kennengelernt. Die Wurzelraumanlage, also da habe ich Diplomarbeit drauf geschrieben. Es ist ein System zur Abwasserreinigung, wird häufig genutzt für Haushaltsabwässer, wird heute auch eingesetzt bei Campingplätzen und so weiter. Als ich das ich habe Diplomarbeit in der Industrie geschrieben und als ich das kennenlernte, das hat ein Ingenieur gebaut, da habe ich ihn gefragt, sag mal, wie funktioniert denn das? Der sagt, oh, als Ingenieur ist das ganz easy. Vorne dreckiges Wasser rein, hinten dreckiges Wasser kommt raus, also funktioniert's. Dann habe ich gesagt, oh, das ist mir jetzt für eine Diplomarbeit ein bisschen zu dünn. Ich möchte wissen, wie das wirklich funktioniert. Diese Wurzelraumanlage ist tatsächlich ein Kombimix aus Pflanzen, Pilzen, Bakterien, Boden, Wurzelmaterial und so weiter. Und es stimmt schon, jetzt mal in unserer Sprache, vorne kommt Fremdkörper, also kommt Fehler rein. Dann kümmern sich alle drum, das Problem zu lösen. Hinten kommt sauberes Wasser rein. Also es funktioniert tatsächlich, aber jetzt kommt...
Sauberes Wasser raus.
Aber jetzt kommt das, wo ich Bauklötze gestaunt habe. Da sind immer etwa, es sind ungefähr 20.000 unterschiedliche Bakterien dort. Die Zahl ist mehr oder weniger gleich. Aber je nachdem, was vorne für einen Fehler reinkommt oder für eine Nährstoffquelle, sind unterschiedliche Bakterien aktiv, unterschiedliche Bakterienarten. Innerhalb von 5 Tagen passt sich das gesamte System auf diesen neuen Fehler an. Ich habe das versucht zu manipulieren, zu stören und so weiter. Es blieb immer das Gleiche. Und was ich daraus gelernt habe, ist, es gab immer Leute oder Bakterien, jetzt mal in unsere Sprache übersetzt, es gab immer Bakterienarten, die für diesen Fehler oder für dieses Problem gerade nicht passend waren, weil die ihre Spezialität woanders waren. Die wurden aber nicht rausgekickt, sondern die wurden quasi in der, ich nenne das jetzt in unserer Sprache mal, auf der B-Position wurden die beibehalten. Weil es kann durchaus sein, bei der nächsten Herausforderung oder beim nächsten Fehler werden genau die benutzt. Das heißt, natürlich ist die Natur effizient, aber sie reduziert sich nie nur auf maximal möglichst wenig Player, sondern im Gegenteil eher möglichst viele Player, weil das Problem, was ich heute habe, morgen kann es ein anderes sein. Was ich auch total spannend fand, im Ameisenstaat, also ich habe wirklich Bauklötze gestaunt, da gibt es 20% der Ameisen tun mehr oder weniger nichts. Da habe ich gedacht, was für eine Verschwendung. Aber wenn irgendwas schiefläuft, irgendein wichtiger Player ausfällt, zum Beispiel die Königin oder irgendwas, wups, springen die ein. Das heißt, das ist zumindest das, was ich rauslese, ist, solange Leute oder Beteiligte in diesem System, sage ich mal, sich dazugehören, sich committen, gemeinsam an einem Strang zu ziehen, das höhere Ziel mit zu gestalten und zu verantworten, wird immer noch Reserve behalten. Wer sich durchs Verhalten oder durch seine Einstellung so disqualifiziert, dass er Egoismus polt oder sagt, ich mache nur meine eigene Chose, der passt auch nicht im System. Der darf dann auch raus. Aber ansonsten wird, so habe ich es zumindest erlebt, nie radikal wegreduziert.
Ja, also ich übertrage das mal ganz kurz, weil ich es spannend finde. Ich komme ja, wie gesagt, aus dem militärischen Kontext und da redet man ja auch immer von der Reserve. Das heißt, wir gehen nie in eine Situation ohne Reserve, das heißt ohne eine Redundanz, ohne eine Doppelung, ohne einen Sicherungsknoten. Das heißt, da wo ein Leck ist, da wo jemand einbricht, da wo es Verstärkung im wahrsten des Wortes zu rufen gilt, dafür gibt es die Reserve. Und wenn man sich aber blank spart, blank runter auf den Knochen, dann hat man dann, wenn man eigentlich in die Bewegung, in die Schnelligkeit kommen muss, dann hat man nichts mehr. Und deswegen ist, glaube ich, diese Redundanz und dieser Sicherheitskörper ganz
relevant. Ganz genau. Und ich finde gerade den Begriff, den du nennst, Reserve, finde ich total gut. Mir ist eben nur B-Player eingefallen und B-Player ist ja schon mit Nummer 2 negativ assoziiert. Reserve finde ich super. Ne? Weil, und zwar immer aus dem Grundgedanken in der Natur heraus, es ist schon gut, perfekt zu planen, da haben die gar nichts dagegen. Aber es ist realitätsfremd anzunehmen, dass ein perfekter Plan genauso umgesetzt werden kann. Wir leben in der normalen, in der realen Welt, da kommt immer was dazwischen. Das ist eher das Normal und nicht das Normal, dass es perfekt ist. Und wer das wegspart, gefährdet seine eigene Existenz. Macht das Sinn für dich? Also ich merke gerade, du kriegst eine totale Kopplung.
Ja, absolut. Ich bin gerade, es passt auch gerade so ein bisschen, jetzt gerade mein aktuelles Buch rauskommen, New Work und Resilienz. Und da geht es ja um organisationale Resilienz und wie schaffe ich es quasi, ein Unternehmen, eine Struktur aufzubauen, dass man in der Unternehmenswelt besteht. Und jetzt versuche ich gerade quasi so ein bisschen auch deine biologischen Systeme darin zu übertragen. Das heißt, was sind so Erfolgsfaktoren, die Unternehmen nehmen können, um eine organisationale Resilienz zu haben, die wir aus der Natur lernen?
Genau. Und eins ist, glaube ich zumindest, ist diese Frage, was ist das höchste Ziel? Und auch immer zu sagen, es geht nie um das Überleben des egoistisch Einzelnen. Ne, sondern es gibt immer das übergeordnete Ziel. Bei den Wölfen zum Beispiel ist, ja, jeder Wolf will Spaß haben, es will cool sein, will maximale Freiheit, will ganz viel zu fressen haben und so weiter. Das ist gar keine Frage. Aber das übergeordnete Ziel, sprich das Überleben des Rudels, steht drüber. Und ich glaube, wenn wir diesen Grundgedanken mehr in die Wirtschaft übertragen würden, haben wir in vielen Sachen eine ganz andere Ausrichtung. Also viel wie eben Familienunternehmen. Ein Familienunternehmen denkt ja nicht daran, oh, wie schaffe ich es, dass ich in die Rente komme, sondern der grundsätzliche Gedanke ist ja, wie schafft das Unternehmen es auch in die Nachfolgegeneration? Also wie schafft es langfristig zu bestehen? Und alles, was ich heute entscheide, ist auf dieses Ziel ausgelegt. Und dann sind manche Sachen, ja, dann geht vielleicht im Moment der Aktienkurs nicht in die Höhe, sondern ein bisschen Talsohle. Aber es geht in der Natur um das übergeordnete Ziel oder das große Ganze oder höhere Ziel oder nenn es, wie du es möchtest. Ich möchte das jetzt auch gar nicht irgendwie esoterisch aufladen, sondern ganz, ganz faktisch. Und daraus kann man rückwärts, also wenn das übergeordnete Ziel ist oder das Ergebnis, was hinten rauskommen soll, kann man ja rückwärts rechnen. Was muss ich denn heute dafür tun? Oder nehmen wir mal an, ich habe das Ergebnis erreicht. Was muss ich dann ein Jahr, zwei Jahr, drei Jahr, vier Jahr vorher dafür tun? Mit den entsprechenden Puffern.
Ja, ich finde dein Beispiel sehr hilfreich. Wenn wir jetzt gucken, 80% in Deutschland ist ja Mittelstand, sehr viel Familien geführt, Inhaber geführt. Und die denken eher an so eine enkelfähige Organisation, wie Stefan Grabmeier das zum Beispiel nennen würde. Und das ist halt eine ganz andere Perspektive. Und das erlebe ich dann wirklich mit Geschäftsführern, die einfach einen ganz anderen Fokus haben, denken wirklich, die sehen ihren Enkel und sehen ihn schon als neuen Chef, obwohl der gerade frisch geboren ist. Und das bringt natürlich eine Langzeitstrategie mit, wie man sagt, okay, was muss ich an, auch Personalkörper, was brauche ich an Ressourcen? Das ist halt nicht, ich bin CEO, ich muss vierteljährliche Berichte abmachen und wir gucken nur auf den Aktienkurs, sondern das ist wirklich langfristig. Wie entwickle ich Menschen? Wie baue ich die auf? Was braucht unsere Organisation auch zum Beispiel als diversen Persönlichkeitsmix? Ne? Ich brauche den Azubi, weil in 20 Jahren wird der Leiter Logistik postenfrei und dann sollte der alles können. Und das ist, glaube ich, warum Familienunternehmen oft wirklich diese Gemeinschaft haben. Und ich habe hier mein Nachbar quasi, ist mein Vermieter, der ein großes Familienunternehmen hat. Und da sehe ich das. Der sieht seine Enkel, sein Sohn hat übernommen. Und das ist ein ganz anderes Gefühl. Und wie der sich um seine Mitarbeiter kümmert, ist ein anderes Sozialgefühl. Und da sind wir tatsächlich bei deinem Wolfsrudel. Und da würde ich auch gerne nochmal tiefer rein, weil so für mich, ich nehme mich ja gerne als Wolf selber, mein Totemtier quasi, der auch mal allein loszieht, aber tatsächlich ist ja ein Wolf vor allem im Rudel unterwegs. Momentan wird das gerade so ein bisschen inflationär, ich sage mal, dass man so Alpha-Male-Coaches so ein bisschen missbräuchlich genommen, nur der Stärkste überlegt, der Stärkste führt das Rudel und das ist ja alles Quatsch. So, aber vielleicht kannst du uns so ein bisschen was auch über die sozialen Strukturen erzählen. Also ich will einfach so einen Gegenpol machen, weil wenn man jetzt sagt Wolfsrudel, dann denken die anderen, ja, es geht um Alpha, Beta, Gamma, Wölfe und macht Hierarchie und zeigt, dass du der Größte und Stärkste bist. Aber so funktioniert es ja nicht. Sag doch mal, wie es wirklich funktioniert.
Super. Also ich finde es super, weil das, was du gerade reinbringst, dass das gerade so in der Bubble rumschwirrt, so Alpha, Beta, Gamma, ist Gott sei Dank bei mir noch nicht angekommen. Weil es ist, wir müssen erstens unterscheiden, reden wir über ein Wolfsrudel im Zoo oder über ein Wolfsrudel in der freien Wildbahn. Und ich rede über ein Wolfsrudel in der freien Wildbahn. Und ich muss dazu sagen, das ist gar nicht, diese Recherchen sind gar nicht auf meinen Mist gewachsen, sondern ich habe eine Studentin, die bei mir ihre Masterarbeit geschrieben hat. Und die hat mit so ziemlich allen Wolfsforschern in Deutschland gesprochen und hat die gelöchert, wie funktioniert das wirklich. Also von daher sage ich mal, das ist jetzt nicht kopiert, sondern das stimmt wirklich. In einem, wenn du in ein frei lebendes Wolfsrudel, wenn du da von außen drauf schaust, von außen, du erkennst nicht, wer ist der Leader? Na, das finde ich schon mal ganz wichtig. Oft ist es sogar eine Doppelspitze aus Mama und Papa. Die sind ganz normal, also charmant, nett. Und dann ein Wolfsrudel existiert so, also was ich eben schon sagte, jeder hat natürlich Lust auf maximale Individualität und Selbstverwirklichung, Freiheit und so weiter. Soll auch jeder machen. Aber in einem Wolfsrudel ist es so, es gibt etwa 5 bis 7 Spielregeln, die die Zusammenarbeit aller im Rudel bestimmen. Warum 5 bis 7? Mehr können die sich nicht merken. Das ist so ganz pragmatisch.
5 plus minus 2 ist aber auch die Grundregel bei PowerPoint-Präsentationen. Mehr können wir uns nicht merken.
Und das heißt, diese Spielregeln gelten für alle. Also nicht nur für Papa und Mama, also für die Leitwölfe, sondern auch für den Babywolf, der vielleicht erst 4 Wochen auf der Welt ist, genauso wie den zahnlosen Opawolf. Warum? Die Spielregel heißt, wer sich an diese 5 bis 7 Grundspielregeln hält, das ermöglicht, dass wir vertrauensvoll zusammenarbeiten, dass wir uns aufeinander verlassen können und dann kann jeder seine individuellen Stärken maximal einsetzen, weil wir uns aufeinander verlassen können. Wenn einer sich nicht an die Spielregeln hält, dann wird er brutal sanktioniert. Warum? Nicht, weil er sich an die Regeln nicht gehalten hat, sondern weil er durch diesen Regelbruch das vertrauensvolle Miteinander des Wolfsrudels gefährdet. Und damit, wenn kein Vertrauen mehr möglich ist, muss Kontrolle sein. Das kostet Zeit, Energie und Ressourcen. Jetzt ist es nicht so, dass Papa und Mama Wolf, also die Rudelwölfe, das dauernd sanktionieren, sondern das ist schon auch eine Selbstregulation untereinander. Ne? Und dann ist es halt so, ich habe selber mal eine Doku gesehen über einen Hyänenrudel in der Savanne. Mama Wolf mit 3 Kleinen, Mama Hyäne mit 3 Kleinen und es war ein Waldbrand. Also Savannenbrand. Und dann sind 2 männliche Hyänen, sind sogenannte Späher, die sind losgelaufen, um irgendwo etwas zu finden, wo quasi geeignet fürs Wolfsrudel, wo man das Feuer überleben kann. Und ich saß vor der Doku, mir wurde schon heiß und kalt, weil die Flammen kamen immer näher, die kleinen Wolfsbabys wurden immer unruhiger und ich habe gesagt, was macht denn jetzt Mama Wolf? So, aus meiner Sicht, sie hat sich original an die Regeln gehalten. Sie ist geblieben in dem Vertrauen, die beiden Späherhyänen verpissen sich nicht, sondern die suchen tatsächlich einen geeigneten neuen Ort und kommen wieder, um uns zu retten. Die können uns aber nur retten, wenn wir bleiben, wo wir sind. Wenn wir jetzt selber anfangen, uns in Sicherheit zu bringen, finden die uns nicht. Die Wahrscheinlichkeit zu verbrennen ist hoch. Und dann kamen tatsächlich die Späher wieder. Und natürlich, wie in so einer Doku, geht nicht immer alles gut aus. Aber da war es zumindest so, alle wurden gerettet. Und da habe ich begriffen, was das bedeutet, Spielregeln zu haben, sich darauf zu verlassen, auch in einer lebensbedrohlichen Situation, dass die anderen sich dran halten. Und dann, das fand ich auch noch ganz klasse, dann hat mir meine Studentin gesagt, es geht sogar noch weiter. Wenn einer in einem natürlich vorkommenden Wolfsrudel, wenn einer für sich selbst merkt, ich bin diesem Wolfsrudel nicht mehr hilfreich oder dienlich, weil ich, keine Ahnung, bei mir ist irgendwas gebrochen, ich bin zu alt, ich habe keine Zähne mehr oder irgendwas. dann kommt dieser Wolf proaktiv auf die Führung zu und bietet den Ausstieg an, weil er dem höheren Ziel nicht mehr dienlich ist. Da habe ich meine Masterstudentin dreimal nachgefragt und gesagt, ist das wirklich so? Sagt sie, ja, es ist wirklich so. Dann habe ich gesagt, ist ja der Hammer. Und natürlich ist dann, habe ich gesagt, wie geht das freilebende Wolfsrudel damit um? Naja, in der Regel finden die eine Lösung. Aber er hat proaktiv seinen Ausstieg angeboten, weil er nicht mehr dem höheren, großen Ganzen dienlich ist. Und dann findet man eine Lösung. Da habe ich gesagt, oh, das wäre super, wenn wir das auch in der Wirtschaft einführen könnten. Dann würde vieles anders laufen. Ne?
Also ich kenne aus einer Doku so eine Szene, da sieht man, wie das Wolfsrudel oder wie ein Rudel, dann das, wo das Alte sich dann bewusst zurückfallen lässt und das wird dann quasi gerissen. Das lahmt nicht etc., sondern es setzt sich bewusst nach hinten. Jetzt entspricht das natürlich nicht ganz unserem humanistischen Weltbild. Aber wir können einfach das Bild vielleicht mal mitnehmen. Also dass wir jetzt sagen, die Leute müssen sich dann zerfleischen und aufopfern. Das wäre ja...
Nee, gar nicht. Aber es reicht ja, ein Signal zu geben, Leute, ich schaffe das nicht mehr. An den und den Stellen kann ich das übergeordnete Ziel nicht mehr erreichen. Oder ich sage jetzt mal ein bisschen blöd, wenn ein Geschäftsführer für sich erkennt, also bei der neuen Struktur des Unternehmens, also mein Ressort macht einfach überhaupt keinen Sinn. Ne? Dann kann ich ja auch sagen, im übergeordneten Sinne, im Sinne des gesamten Unternehmens kann ich sagen, also dafür muss ich jetzt nicht kämpfen, lass uns lieber schauen, wie man das irgendwie anders kriegt und möglicherweise habe ich woanders auch noch eine Position oder eine Rolle, wo ich wirksamer sein kann. Ne? Da hätten wir ruckzuck das Silo-Denken weg.
Ja, und ich glaube genau, zum Beispiel in der Wissensweitergabe, in der Erfahrungsweitergabe, im Mentorship, also diese, gerade wenn man diverse Teams, also altersdiverse Teams aufstellen möchte, da gibt es so viel Benefits, also ich weiß noch, ich habe, als ich Geschäftsbereichsleiter war, ganz viele Rentner in Teilzeit zu uns geholt, die waren total dankbar, dass sie wieder eine Beschäftigung hatten, klar, ein paar Euro mehr auch schön, aber auch dieses gesehen werden, was Sinnvolles machen, auch wieder in Interaktion mit anderen Menschen zu kommen. Und die haben so viel, die haben keine aktuellen Kenntnisse zur Technik gehabt, aber die haben ganz viel Ruhe, Struktur, Besonnenheit in mein Team immer gebracht. Das war gleich so immer so ein, es hat ein junges, dynamisches Team, was erstmal gut ist, aber auch ganz schnell aufs falsche Ziel losstürmen kann. Und dann war diese Erfahrung einfach total hilfreich und diese Besonnenheit. Und ich glaube, das ist so, wo man sagen kann, okay, die können nicht mehr 8 Stunden hochkonzentriert, hochleistungsmäßig alles Mögliche wegarbeiten. Aber das, was sie in den 3-4 Stunden mitbringen an anderen Werten, Einflüssen, das ist halt total wertvoll für die Gemeinschaft gewesen. Und das, deswegen ich auch mal so auf Diversität so ein bisschen poche, weil es hat so viele Mehrwerte und es ist natürlich komplett stabilisierend für ein System, wenn ich, und da sind wir bei den Bakterien, wenn ich divers aufgestellt bin, denn für bestimmte Situationen gibt es halt die Technik. Das heißt, der Drucker funktioniert nicht mehr, der junge Programmierer will das Ding neu programmieren und der alte Haudegen weiß, okay, ich trete unten mal kurz gegen die Klappe und plötzlich funktioniert er wieder. Denn das ist dann die Lebenserfahrung, die dahinter steht. Und ja.
Genau. Und aus meiner Sicht geht es darum, also zumindest habe ich das viel im Umgang mit der Natur gelernt. Es geht um zu schauen, wie etwas mittel- bis langfristig nachhaltig funktioniert. Also in der Natur oder überhaupt in den Naturwissenschaften Recht haben. Oder Ego-Denke, kannst du mal gefälligst parken. Sondern dann schauen, wie kriegen wir das gemeinsam, das übergeordnete Ziel, nicht meinen Willen, wie kriegen wir das übergeordnete Ziel hin? Ja, und dann hilft vielleicht gegen den Drucker treten, auch wenn das ethisch, moralisch vielleicht nicht gut ist für die Schuhe. Ne? Wenn es funktioniert, warum denn nicht? Ne?
Okay, du hast dich noch mit einem anderen spannenden, natürlichen Element beschäftigt, mit einem Baum, und zwar mit einem Mammutbaum. Was können wir denn von dem Mammutbaum lernen, vor allem wenn wir so schauen, wie reagiert der in Krisenzeiten?
Du hast es ja wahrscheinlich auch Anfang des Jahres mitgekriegt, mal wieder Brände in LA und Panik und alle möglichen müssen, Leute werden evakuiert oder Bäume brennen, nicht Bäume, sondern Häuser brennen ab. Bei dem Mammutbaum ist es halt so, möglicherweise hat er sich auch vor vielen Jahren mal darüber geärgert, dass da draußen immer Feuer ist, hat aber festgestellt, also ich persönlich kann das Feuer nicht löschen. Ich kann mich jetzt drüber ärgern. Oder ich kann diese, übergeordnet nenne ich das jetzt mal Krise, ich kann sie akzeptieren und daraus was machen. Und beim Mammutbauen ist es zum Beispiel so, der hat sein gesamtes Fortpflanzungssystem darauf abgestellt. Erstens hat er eine unheimlich dicke, feuerresistente Borke, sodass ihm das Feuer nichts ausmacht. Aber es ist sogar noch weiter, die Samen, die dann, diese Zapfen, die er fallen lässt, die brauchen zum Beispiel das Feuer, um aufzugehen. Also, und dann sind natürlich dann in der Asche, die dann drumherum ist, durch alles, was da abgebrannt sind, sind wahnsinnig viele Nährstoffe, die er dann nutzt, also der nutzt das Feuer quasi zum Wachstum. Und das finde ich, also dieses Wort Krise als Chance ist ja so abgenutzt, wie es sonst was. Und trotzdem finde ich das ein gutes Beispiel dafür, zu wirklich, ich glaube, die Natur, die sagt auch, Krise ist scheiße, aber sie versucht sich nicht gegen etwas zu wehren, wo es keinen Sinn macht, sich zu wehren, sondern sagt dann im Zweifelsfall, jetzt in Menschensprache übersetzt, okay, ist so, verschwende nicht unnötige Energie darin, dich etwas zu ärgern, sondern schau, was du draus machen kannst. Und das kann sein, dass ich halt wegrenne, wenn ich es denn kann, oder dass ich mit veränderten Rahmenbedingungen umgehe, wie jetzt bei dem Mammutbaum, der die Fortpflanzung drauf auslegt. Oder in der Eiszeit sind dann viel längere Haare gewachsen. Es gibt nicht die eine Möglichkeit. Es gibt sehr häufig in der Natur die Möglichkeit der Anpassung. Das ist schon so. Aber wenn es nicht Anpassung ist, kann es eben auch was anderes sein. Und es gibt bei Umgang mit Krise natürlich auch die Chance, Exitus. Ne? Also es ist nicht, in der Natur geht nicht alles gut auf. Aber das ist so das, was ich daraus lerne. Reg dich nicht auf über Sachen, wo du dich nicht aufregen kannst, sondern guck schneller, was mache ich draus? Oder was mache ich damit? Und dann eben machen und ausprobieren.
Ja, also das wäre auch für mich so der so ein bisschen der Takeaway, wenn wir in die Natur schauen, so wie Charles Darwin es ja gesagt hat, es hieß ja nicht das Rest der Stärkeren, sondern Survival of the Fittest, das heißt das Überleben des Angepasstesten.
Und, naja, ich sage mal anders. The Fittest heißt für mich, derjenige, der um seine Stärken weiß und dann weiß, sich auf sich permanent verändernden Rahmenbedingungen anzupassen. Die Kombination ist dann Survival of the Fittest.
Genau, und das ist, glaube ich, das können wir von der Natur eigentlich sehr, sehr schön abnehmen oder anschauen. Du hast ja insgesamt 15 Kapitel geschrieben, das heißt, du hast ganz viele Analogien zur Natur gebracht. Die Leute sollen und dürfen natürlich gerne dein Buch auch kaufen. Und deswegen wollen wir gar nicht alles durchgehen. Aber wenn wir jetzt schauen, du hast noch Bananen, Vergleiche, du hast Gepard und Löwe, eine Schmetterlingsstrategie. Was wäre jetzt noch so ein Bereich, wo du sagst, ne Mensch, Jenny, das finde ich noch total wichtig, total spannend, lass uns noch mal da kurz tiefer reingehen.
In alles natürlich, keine Frage. Aber ich sag mal, was vielleicht ein bisschen sehr anschaulich ist, möchte ich den Geparden nutzen und gerne anhand eines Beispiels. Ich hatte mal einen Klienten, Oberarzt von einer Rettungsintensivstation, also wo man annehmen dürfte, der hat wirklich Ahnung von Medizin und Körper. Und der kam ins Coaching und sagte, Frau Hopp, ich habe ein Riesenproblem. Alle halbe Jahr kippe ich um. Also ich arbeite viel und mache auch viele Sachen gleichzeitig. Alle halbe Jahre kippe ich um, liege dann 4 Tage im Krankenhaus, dann komme ich wieder raus und nächstes Jahr passiert es wieder. Und ich weiß, die ganzen Psychologie hoch, runter habe ich alles schon gemacht. Ich habe meine Kindheit durchleuchtet. Im Kopf weiß ich genau, was ich tun müsste. Und ich habe ja auch Ahnung als Mediziner, aber ich komme da nicht raus. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Da habe ich so gedacht, verdammte Kacke. Also dem musst du jetzt mit irgendwie Burnout oder sonst was musst du ja gar nicht kommen. Und dann habe ich ihm die Geschichte von den Leistungstypen erzählt und habe ihm gesagt, in der Natur gibt es unterschiedliche Leistungstypen. Da gibt es zum Beispiel den Geparden. Der Gepard ist eher ein einzeljagendes Tier. Und wenn der ein Ziel vor Augen hat, dann gibt der Gas und zwar Vollgas. Und in dieser kurzen Zeit, das sind meistens nur so 800 Meter, dann ist der schneller als ein Sportwagen. Und eine extrem hohe Anzahl von Jagden, die er macht, sind erfolgreich. Das heißt, er hat dann seine Beute erlegt. Und dann habe ich ihn gefragt, lieber Herr XY, was glauben Sie, dieser Gepard, was macht er, wenn er sein Ziel erreicht hat? Was denkst du, was er gesagt hat?
Er macht weiter, hat er behauptet wahrscheinlich.
Ja, der frisst. Ist ja logisch.
Ach, der frisst.
Und dann sagte ich, nee, genau das macht er nicht, sondern der ist nach dieser Zielerreichung oder nach dem Erlegen der Beute, ist der so fertig, dass der erstmal eine Pause braucht. Und nachdem er die Pause gemacht hat, dann kümmert er sich um die Beute. Das heißt, bei einem Geparden gehört höchste Leistung und höchste Pause zum Leistungssystem des Geparden. Gibt aber auch andere, wie zum Beispiel der Löwe. Der Löwe ist nicht besonders schnell und der ist auch irgendwie nicht besonders ausdauernd. Aber, und der weiß aber um seine Schwächen und deswegen jagt er im Rudel. Die jagen sich gegen schieben und die umkreisen die Beute und irgendwann einer erlegt dann die Beute und dann teilen sie sich das. Und als er das hörte, da ging ein unheimliches Grinsen über sein Gesicht. Ich sagte, was grinsen Sie denn jetzt? Dann sagt er, wissen Sie was? Der Gepard ist schon cool. Ne? Also mit diesem Geparden kann ich mich ja total identifizieren. Und wenn sogar der Gepard, also dieses obercoole Tier, wenn der eine Pause macht und das in Ordnung ist, dann darf ich das auch. Und das heißt, das war für ihn dieses Bild, diese Kombination, das war für ihn der Moment, wo er für sich eine Erlaubnis bekommen konnte, dass Pause nicht faul ist, sondern dass es bei ihm zu seinem Leistungssystem dazugehört. Jetzt kann man natürlich von außen drauf schauen und sagen, oh, das ist ja Banane. Also gibt's ja, man müsste mit ihm am Glaubenssätzen arbeiten und so weiter. Und wo ich selber sage, und das hat mir jetzt gerade wieder ein Klient noch gesagt, wissen Sie, warum das so super funktioniert, ist es ein Bild, es ist eine Emotion, die hängen bleibt und die fällt mir in der entsprechenden Situation ein und ich komme schneller ins Umsetzen. Und ich habe diesen Klienten nach 3 Jahren und nach 6 Jahren explizit nochmal gefragt. Sagt er, Herr XY, wie oft waren Sie im Krankenhaus? Sagt er, frage ich, es ist nie wieder passiert. Und ich sag mal, wenn so ein Vergleich, eine Metapher aus der Natur mit ein paar Prinzipien dazu führt, dass bestimmte Themen ich in meinem Alltag nicht mehr habe, ist so das Ziel erreicht. Und deswegen habe ich dieses Beispiel jetzt gebracht, weil ich ganz, ganz viele Klienten habe, die Geparden sind, die sich aber brutal in die Überforderung treiben und selbst beim Herzinfarkt nicht aufhören, weil sie eben glauben, Pause ist faul. Gleichzeitig habe ich aber auch ein paar Löwen, die sagen, ach, jetzt weiß ich, dass ich mich von den Geparden nicht irre machen lassen darf, weil ich bin ein Löwe, ich komme anders zum Ziel. Ne?
Ja, finde ich spannend. Also gerade zu dem Thema Resilienz ist halt total wichtig, wenn du diesen blöden Glaubenssatz hast, du musst immer, immer, immer leisten. Kann ja sein, dass du das mental denkst, aber physiologisch funktioniert es halt nicht. Also deine neuronalen Strukturen, also dein Gehirn braucht Pause, das muss regenerieren, das muss auffüllen. Dein Körper braucht Pause. Und ich kenne es von, wenn ich mal zusammengearbeitet habe mit Spezialkräften, dass ja alles irgendwie hochleistungsabrufbare, Anführungsstrichen, Kampfmaschinen sind. Das sind natürlich Menschen und die wissen aber ganz genau um die Bedeutung von Regeneration. Das heißt, gerade so eine der fünf wichtigsten Säulen für Leistung ist Regeneration und Ruhe. Das heißt, das System muss sich halt wieder auffüllen, Glykogenspeicher auffüllen, etc. All das. Und genau das machen Tiere natürlich richtig, was wir so ein bisschen kognitiv gesteuert, rational da Vorlappen gesteuert, dann falsch machen. Wir sagen, okay, wir müssen. Das heißt, die Selbstoptimierung liegt in, was Stephen R. Covey gesagt hat, sharpen the saw. Das heißt, nimm dir die 5 Minuten Ruhe, tank auf, sortiere dich. Beruhige deine Gehirnfrequenz, weil das brauchst du, um dann wieder Hochleistung zu gehen. Genau, und deswegen finde ich das Beispiel mit dem Geparden auch total super und hilfreich. Er ist halt kein Marathonläufer. Es gibt auch die Marathonläufer, die können eine bestimmte Frequenz lang und dauerhaft, aber auch die brauchen eine Pause.
Genau, und es gibt ja nun viele, gerade in den jetzigen Zeiten sind eben viele Geparden, die zum Dauer-Ultramarathonläufer ohne Pause werden wollen oder werden sollen. Ne? Und ich hatte gerade letzte Woche einen Klienten, wo ich gesagt habe, der sagte, oh, ich kriege das und das nicht hin. Ich sagte, okay, erste Frage, wie viel Schlaf haben Sie gerade? Sagte er, Frau, ich wollte mich nicht mit so über primitive Sachen mit Ihnen unterhalten. Sagte ich, naja, ganz ehrlich, wenn Sie eine Woche nicht geschlafen haben, nichts gegessen haben und nur wenig getrunken haben, wie sind Sie denn dann drauf? Ne? Da muss ich mit Ihnen gar nicht anfangen, rumzucoachen, sondern da geht es erstmal darum, Mütze, Schlaf, gut gegessen und dann können wir anfangen zu reden.
Ach. Ja. Ja, liebe Gudrun, ich glaube, die Zuhörerinnen haben schon ein bisschen Eindruck bekommen, was sie in deinem Buch erwartet. Das heißt, viele schöne Vergleiche mit der Natur, viele schöne Metaphern. Ich finde das immer super hilfreich, weil so wie du gesagt hast, man findet Bilder, mit denen man sich gut vergleichen kann, wo man sich identifizieren kann und wo man auch so ein bisschen Erfolgsrezepturen finden kann.
Und darf ich kurz Korrektur? Also was mir viele Klienten widerspiegeln ist, es wirkt auf 3 Ebenen. Mhm. Also entweder in der entsprechenden Situation fällt Ihnen ein Beispiel ein, was wir besprochen haben, oder ein Bild aus der Natur, weil viele sind ja visuell auch getaktet, oder ein zusammenfassender Satz, wie zum Beispiel, was ist jetzt das höchste Ziel, oder pack die Verantwortung dahin, wo du hingehörst, oder Leistungssteigerung mit Pausen beim Geparden. Und das sind so Sachen, auf eins von den 3 Sachen, das resoniert sehr schnell und führt schnell zu einer Umsetzung.
Super, dankeschön. Und jetzt würde ich, den Part kennst du schon, aber alle Jahre wieder und vielleicht ändert sich ja was und vielleicht hast du auch die Antworten gar nicht mehr am Start. Jetzt kommen wir zum persönlichen Teil. Über welche berufliche Leistung bist du besonders glücklich oder stolz erreicht zu haben?
Ich hatte immer eine Idee von der Zukunft und habe dann alles, also aber immer die nicht die Idee, was bringt am meisten Kohle, sondern immer so eine Idee aus einer inneren Überzeugung heraus. Und immer wenn ich der gefolgt bin, hat es wunderbar geklappt. Also angefangen von Bio studieren, in dem Job was finden, erfolgreich zu werden, selbstständig zu sein. Und zu erkennen, wenn ich von etwas im Innern überzeugt bin, dass hinten was Passendes für mich, Passendes auch für Umfeld, Passendes hinten Passendes rauskommt, das finde ich schon cool.
Mhm. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
Besser Sprachen. Also ich babbel gerne. Englisch ist so, und ich wünsche mir da talentierter zu sein. Mhm. Und wenn ich talentierter, dann ist einfach mehr zu üben.
Welche 3 Bücher haben dich am meisten beeindruckt und beeinflusst?
Kennst du die Mäusestrategie?
Nee.
Von Spencer Johnson. Von Kenneth Blanchard hier, kennst du vielleicht, schon uralt, was ich auch vom gleichen Autor, Gung Ho, das ist das erste Mal, dass ich gelesen habe, wie die haben Naturbeispiele in den Führungsalltag genommen, da war ich selbst Leser und habe so gedacht, boah, das ist ja echt cool, und welches natürlich, das ist jetzt relativ relativ wieder neu aktuell geworden, das Buch Bionik. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Das ist mehr oder weniger ein Bildband, wie Technologien nach dem Vorbild der Natur, aber auch im Management übertragen werden, mit unheimlich tollen Fotos. Ne? Ich glaube, von Friedmund Malik ist das damals noch entwickelt worden. Also es ist schon richtig, krass. Richtig alt und richtig schön. Die drei haben mich so ganz gut geprägt.
Stark. Welche Glaubenssätze haben dich in deinem Leben behindert?
Also manchmal der hohe oder auch zu hohe Anspruch an mich selbst, was dann schnell dazu führt, dass ich auch schnell auf der Getriebensein-Autobahn mich wiederfinde. Und dann gehen die Pausen verloren. Also ich bin auch ein Gepard.
Und welcher Glaubenssatz hat dich zum Erfolg geführt?
Mach das, wovon du überzeugt bist. Also wusste ich vorher nicht, dass ich den so habe, aber ich habe mich gewundert, warum ich manchmal weitermache, dranbleibe, Alternativen finde. Und dann habe ich mich gefragt, warum mache ich weiter? Auch wenn es extrem schwer wurde. Und das war genau, mach das, wovon du überzeugt bist.
Stark. Was ist das Lieblingsfoto aus deiner Kindheit?
Was meinst du damit?
Ja, ich weiß nicht, es gibt so Bilder und die haben eine besondere Bedeutung für einen aus der Kindheit. Gibt es da eins, wo du sagst, da sehe ich mich, das sehe ich?
Ach so, ein inneres Bild? Besonders.
Nö, ein echtes Foto.
Echtes Foto?
Ja. Wenn du kein echtes findest, kannst du auch gerne ein inneres Bild nehmen.
Nee, ein echtes, was ich hatte, es war so ein bierernster Geburtstag, Kindergeburtstag. Alle waren lieb und nett und adrett und ich habe eben nur Quatsch gemacht. Ich habe aus der Situation, aus dieser Ernsthaftigkeit, die da alle Kinder gelebt haben, ich habe da irgendwie versucht, eine Heiterkeit reinzubringen oder was Spielerisches reinzubringen, weil ich mit diesem, ich finde sinnlose Regeln, finde ich einfach doof. Und ich glaube, das war als Kind schon so.
Wo findest du Ruhe und Gelassenheit?
Immer in der Kombination Meer, Strand, Wasser, Weitblick. Das kann in Dehaan an der Küste sein. Ich war jetzt im Sommer auf Sardinien. Im Frühjahr auf Sardinien, jetzt im Sommer auf den Schären in Stockholm. Also gut, da ist nichts mit Sand, aber Wasser, Weitblick, Natur, kannst mich aussetzen. Ich komme nicht zurück.
Ja, ich fahr morgen für einen Tag nach Rügen zur Buchvorstellung. Ich freue mich drauf, aber wenn ich jetzt gerade aus dem Fenster gucke, es regnet hier. Aber an sich, schöner Ort, stelle ich mir gut vor. Welche Werte, Charaktereigenschaften, Wesenszüge und Verhaltensweisen hat dein Lieblingsmensch?
Er ist offen und ehrlich, hat Standing oder auch Rückgrat, kann sich selbst reflektieren, ist glaube ich eh klar bei Leuten in unserer Bubble, und es kann in der Tiefe in Beziehung mit sich und anderen gehen.
Stark. Ja. Schön. Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
Sicherheit findest du nicht im Außen, sondern immer im Innen. Das war so eins. Zu mir stehen, auch wenn es brenzlig wird. Und glaubwürdiges Vorbild sein. Also vorleben, was ich mir von anderen wünsche. Und das vierte ist, ich bin auch so eine Harmonietante. Aber wenn was klemmt, das direkte Gespräch suchen. Man kann Kritik auch freundlich äußern.
Ja, schöner Punkt. Welche Menschen inspirieren dich?
Die das gelebt kriegen, was ich mir wünsche.
Ja. Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du es gerne tun und warum?
Mein Papa. Der ist vor über 20 Jahren schon gestorben, aus meiner Sicht viel zu früh. Und ich habe zu wenig Zeit mit dem gehabt. Und ich würde unheimlich gerne mit dem zu vielen Sachen, die mich so bewegen, würde ich gerne mal seine Meinung, seine Erfahrung, seine Werte dazu erfahren.
Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihr raten?
Oh. Ich habe es vorhin schon so ein bisschen gesagt, finde raus, wovon du im Innern überzeugt bist und finde einen Weg, das ins Leben zu bringen.
Schön. Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
Oh, ich habe den Weg gefunden. Also früher, als ich anfange hier mit der Selbstständigkeit, hatte ich so für mich so ein Mantra, Leben, Leben, Leben lernen. Was manche Klienten mittlerweile für ihr übernommen haben. Heute kürze ich es ein bisschen ab auf die ersten zwei Sachen, Leben, Leben.
So, und damit hast du schon die Abschlussfrage beantwortet. Die heißt nämlich, hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra?
Oh,
und wenn ja,
ja,
wie lautet es? Leben, Leben?
Ja, ja.
Leben, Leben. Sehr schön. Liebe Gudrun, vielen, vielen lieben Dank, dass du zum dritten Mal im Paperwings-Podcast warst. Vielen lieben Dank, dass du über das erfolgreichste Unternehmen der Welt, die Natur, gesprochen hast. Es war wie immer eine große Freude und ein Vergnügen. Vielen Dank, dass du hier warst.
Danke, Dani, für die Einladung. Ich fand es auch wieder wunderbar. Und ich muss mir die anderen Folgen nochmal angucken, was ich denn da auf die persönlichen Fragen
antworte. Tschüss.
Tschüss.
So, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen und du konntest wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Entwicklung mitnehmen. Wenn er dir gefallen hat, hinterlasse gerne ein Abo, einen Kommentar oder eine positive Bewertung und empfehle diesen Podcast weiter. Falls du Interesse hast an einer Keynote, einem Seminar oder einem Coaching, schicke mir gerne eine Nachricht an info@paperwings-consulting.de. Oder eine Nachricht an mein LinkedIn-Profil, Danny Herzog Braune. In diesem Sinne, bleib gesund, dein Danny Herzog Braune.